Ja, wir haben ja gestern schon gesehen, dass es verschiedene Seiten des Herrn Jesus gibt. Wir haben uns daran erinnert, dass er der Gesandte ist, dieser Ausleger, einer aus tausend, auch dass er der Schiedsmann ist. Aber wir haben auch gesehen, dass Elihu von seinem Schöpfer spricht. Und wir wollen heute Abend ein klein wenig sehen, dass der Jesus wirklich auch Schöpfer ist. Und wo wir heutzutage natürlich nur noch eine gefallene Welt vor uns haben. Das heißt, wenn wir etwas von der Genialität des Schöpfers sehen, dann sehen wir ihn in einer gefallenen Schöpfung. Und trotzdem findet man außergewöhnliche Werke, die der Herr Jesus als Schöpfer getan hat. Es gibt natürlich unzählbar viele Beispiele. Ich habe das einfach mal begrenzt auf Überleben im Eis oder auf Tiere, sage ich mal, die in sehr kalten Gegenden leben. Es gibt einen schönen Vers in Hiob, den haben wir auch schon uns mal angeguckt. Ich habe ihn nochmal hier angeführt aus Hiob 12, wo wir sogar aufgefordert werden, uns die Natur anzugucken, um uns die Frage zu stellen, was uns die Natur lehrt. Und Hiob kommt hier zu einem Ergebnis, dass die Natur im Endeffekt erzählt, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat und dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Also er ist nicht nur der Schöpfer, er ist gleichzeitig auch der Erhalter des Lebens, das heißt der Schöpfung, die er erschaffen hat. Ich möchte einfach ein paar Beispiele bringen von Tieren, die eben in eiskalten Gegenden leben. Und wir haben ja zwei Polgebiete, einmal die Arktis und einmal die Antarktis. Die haben vielleicht ein Kennzeichen, dass sie sehr kalt sind, aber sonst sind sie total unterschiedlich. Wenn wir uns zuerst die Arktis angucken, also oben im Norden, da sieht man im Endeffekt, dass das kein Kontinent ist, sondern dass die Eisblöcke, die wir hier haben, ja mehr oder weniger auf dem, ja fast schwimmt im Endeffekt. Die Eisdecke ist schwimmend. Die Temperaturen sind vielleicht noch relativ moderat, von 0 Grad im Sommer bis ungefähr minus 30 Grad im Winter. Und das, was diese schwimmende Eisdecke umgibt, das sind eben verschiedene Kontinente, die um dieses Polgebiet hier drumherum liegen. Auf der anderen Seite haben wir die Antarktis und das ist natürlich der südliche Bereich. Auch die Tierwelt ist völlig unterschiedlich und das ist ein gewaltiger Kontinent, der von einer 3000 Meter dicken Eisschicht überzogen ist. Und um diesen Kontinent drumherum liegt dann eben Meer oder Ozean. Die Temperaturen sind nicht ganz so angenehm. Sie fangen bei minus 30 Grad an im Sommer und enden bei minus 60, minus 70 Grad im Winter. Also man merkt, die Gebiete sind schon sehr unterschiedlich, auch wenn sie beide natürlich mit Eis bedeckt sind und eine sehr besondere Lebensform besitzen. Man sieht, es sind auch einmal vielleicht etwas anders dargestellt, ein Nord-Süd-Profil. Hier sieht man die europäischen Länder wie, na noch ist es europäisch, also Grönland, Skandinavien und Spitzbergen. Vielleicht bleibt es das ja auch. Auf der anderen Seite dann eben Alaska, also Amerika und auch das kanadische Land. Ganz anders eben hier am Südpol, wo wir also hier tatsächlich im Endeffekt das Festland sehen. Und drumherum sehen wir dann die Ozeane. Auch die Lebenswelt ist unterschiedlich. So eine berühmte Frage, warum fressen Eisbären keine Pinguine? Die Antwort ist klar, der Abstand ist ein bisschen groß. Er müsste also erst vom Nordpol zum Südpol schwimmen, um sich dann einen Pinguin zu schnappen. Also hier unten haben wir im Endeffekt die Welt der Pinguine hauptsächlich und hier oben eben die Welt der Eisbären. Und das sind auch zwei Tiere, die wir uns ein klein wenig angucken wollen. Also dort in der Arktis, dort eben im Norden, da haben wir halt eine schwimmende Eisdecke. Trotzdem gibt es dort eine gewaltige Lebenswelt. Man ist oft mit Schlitten, Hunden unterwegs, gerade bei diesen tiefen Temperaturen. Wir haben natürlich Bereiche, da haben wir nur Nacht. Ja, wir haben Jahreszeiten, da gibt es 4 Monate lang kein Sonnenlicht. Das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es dann im Sommer 4 Monate, da haben wir nur Sonnenlicht. Da ist 24 Stunden Licht. Also völlig anders, als das hier bei uns in der Gegend ist. Das ist schon etwas, woran man sich schwer gewöhnen muss. Und dann sieht man manchmal eben auch, dass tatsächlich solche Gletscher mal abbrechen können. Und man sieht hier riesige Eisbrocken, die dann eben ins Meer stürzen. Also man kann auch nicht mit Booten oder wie auch immer beliebig nahe an diese Eisflächen ran. Es ist oft nicht ganz ungefährlich. Und was es natürlich auch gibt, sind Eisbären. Und das Schöne ist, dass sie sich zunächst einmal ankündigen durch einen kleinen Fußabdruck. Das ist also ungefähr Schuhgröße 47. Das ist die Hintertatze, denn die Vordertatze ist genauso breit, wie sie lang ist. Da hätte man also Schuhgröße 47 in beide Richtungen, sowohl nach vorne als auch zur Seite. Und wenn man sowas sieht, dann weiß man, Eisbären sind in der Nähe. Diese Eisbären sind im Augenblick relativ ungefährlich, denn sie haben ihre Lieblingsspeise, das ist ein Wal, der gestrandet ist. Man sieht hier noch ein klein wenig von der Wirbelsäule dieses Wales und die Tiere sind so kräftig, dass sie einzelne Wirbel daraus reißen. Man muss sich das fast vorstellen, ich sag mal wie Bofrost, ja, der ist also immer tief gefroren, deswegen vergammelt der auch nicht und so eine Eisbärenfamilie, die frisst da ungefähr ein Jahr dran. Also das ist schon praktisch, wenn die so etwas haben. So schnell werden sie nicht verhungern, sondern ein Eisbär wiegt ungefähr 800 Kilogramm. Der wird bis 3,40 Meter groß. Das Weibchen kommt nur auf 2,10 Meter. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch länger als die meisten, die hier sind. Gegen einen Eisbär hat man schlichtweg keine Chance, wenn man von ihm angegriffen wird. Nun, der Eisbär friert nicht. Und das liegt daran, dass er ein ganz interessantes Fell hat. Er besitzt nämlich ein Deckhaar, das durchsichtig ist. Und durch dieses durchsichtige Deckhaar wird im Endeffekt das Sonnenlicht geleitet, wie durch ein Glasfaserkabel. Und dann kommt das auf die Haut des Eisbären. Und das, was die wenigsten wissen, ist, dass der Eisbär eigentlich pechschwarz ist. Also wenn ich den scheren würde und ihm das ganze Haarkleid abscheren würde, dann wäre die Haut des Eisbären, würde man die schwarze Farbe sehr gut erkennen. Und die schwarze Farbe, die erhitzt sich natürlich relativ gut. Und dadurch erwärmt sich auch die Schicht unter dieser, ich sag mal, schwarzen Farbe. Und da jetzt in diesem Fell, was er hat, noch sehr viel Luft eingelagert ist, die Haare sind immerhin 7 bis 10 Zentimeter lang, isoliert das Fell gleichzeitig. Also auf der einen Seite wird die Wärmestrahlung auf die Haut geleitet, auf der anderen Seite kann die Wärmestrahlung nicht so schnell entweichen, weil eben gleichzeitig Luft eingelagert ist und Luft ist ein guter Isolator, man denke nur an Styropor. Ja, wenn ich so eine Styroporplatte einschmelzen würde, dann hätte ich weniger Material, als auf einen Teelöffel passt. Der Rest ist wirklich nur Luft bei einer solchen Platte. Es ist also ein Wärmekollektor und eine Wärmedämmung gleichzeitig. Man hat das natürlich nachgebaut, aber zuerst mal so eine schöne deutsche Kuh im Winter aufgenommen mit einer Wärmebildkamera und man sieht, dass diese Kuh alles andere als isolierend ist. Die strahlt also sehr viel Wärme ab und die hätte keine Chance, in einer solchen Gegend zu überleben. Man kann einen Eisbären nehmen und macht eine ähnliche Aufnahme, wo man sieht, dass die Temperatur des Eisbärfelles genau die gleiche Temperatur hat wie die Umgebung. Hier sieht man etwas von der Umgebung hier ebenfalls. Das heißt, der verliert über diesen Bereich überhaupt keine Wärme. Die einzige Wärme, die der Eisbär verliert, ist hier über die Augenhöhle, über die Nase, den Mund und ein klein wenig über die Tatzen, die man dort sieht. Sonst ist der Eisbär sehr gut isoliert. Das hat natürlich auch eine Gefahr für den Eisbären, denn wenn er sehr schnell laufen muss, dann kann er sehr schnell überhitzen, weil er im Endeffekt die Temperatur nicht abgeben kann. Das heißt, wenn der Abstand zwischen dir und ihm groß genug ist, hast du eine Chance. Du musst einfach nur durchhalten, bis er überhitzt ist und dann passiert einem nichts. So, hier sieht man, dass man das Ganze nachgebaut hat. Es gibt ja heutzutage ein Fach Bionik, das ist ja ein Kunstwort. Die ersten drei Buchstaben sind abgeleitet von Biologie und die letzten drei Buchstaben das Wort Nick von Technik. Das heißt, dass man Fragen, die man in der Technik hat, versucht man zu lösen, indem man in der Biologie nach Lösungswegen sucht. Und hier hat man einfach das Eisbärfell nachgebaut. Man sieht hier eine Hauswand aus Ziegelstein von mir aus, die man sehr schwarz angestrichen hat. Dann befindet sich eine Luftkammer und über diese Luftkammer wird dann eine weitere Schicht gesetzt und die besteht sozusagen aus transparenten Röhrchen. Und jetzt macht man das nach, was man bei dem Eisbärfell gelernt hat. Man lässt das Licht hier durchleiten und es wird dann auf die schwarze Farbe gelenkt. Der Bereich dahinter erhitzt sich. Die Wärme wird über die Ziegelsteinwand in das Haus übertragen, auch wenn das Ganze zeitverzögert natürlich ist. Beim Eisbären funktioniert das erheblich schneller. Die Wärme an sich kann hier nicht mehr richtig abgestrahlt werden, weil hier zwischen Luft eingelagert ist, was dafür sorgt, dass das gleichzeitig auch dämmend wirkt. Also hier hat man sich etwas in der Natur angeguckt, hat das nachgebaut. Es funktioniert tatsächlich, aber in der Natur um einiges besser. Vor allen Dingen ist natürlich ein Eisbärfell selbst reparierend. Eine solche Wand ist das im Endeffekt nicht. Und irgendwann ist sie verschmutzt. Und dann funktioniert das Ganze auch nicht mehr. Man hat auch ähnlich Polyester-Wärmdämmstoffe hergestellt mit solchen Fasern hier innen drin, die ebenfalls das Licht nach innen leiten. Hat einen ganzen Pavillon nachgebaut, ein Eisbär-Pavillon, der im Endeffekt genau das ausnutzt, was der Eisbär auch ausnutzt. Also man merkt, man beobachtet die Natur, man versucht Dinge nachzubauen und das auf technische Fragestellungen anzuwenden. Ich kann viele Beispiele nennen. Klettverschluss hat man sich von der Klettpflanze abgeguckt. Den Salzstreuer von der Mondkapsel. Und man könnte viele andere Beispiele anführen, wo die Natur wirklich Pate stand, wo die Biologie, die Natur wirklich Pate stand und wo man das Ganze danach gebaut hat. Man muss aber immer wieder zugeben, dass man an die Qualität, die wir in der Natur finden, längst nicht herankommt. Das gibt uns einen kleinen Eindruck, wie gewaltig groß dieser Schöpfer ist. Auch an Land sind Eisbären ganz schön flott. Man denkt vielleicht 800 Kilogramm. Die Tiere sind sehr behäbig, aber die können kurzfristig 30 Stundenkilometer laufen. Und das schafft keiner von uns auf einer Eisfläche. Für ihn ist das kein Problem. Er kann auch solche kleinen Gräben mal eben überspringen. Das ist schon etwas Geniales. Allerdings, er muss aufpassen, dass er nicht überhitzt. Er kann seine Wärme lediglich über die Pfoten und über die unbehaarten Gesichtspartien eben abgeben. Andere Möglichkeiten hat er nicht. Was eben noch genial ist, das sind die Tatzen dieses Eisbären. Man sieht, der Vorderfuß ist nahezu rund, während der Hinterfuß oval aussieht. Er ist fünfzählig, das ist vielleicht nicht so besonders, aber er hat starke gebogene Krallen, die er nicht zurückziehen kann. Das sorgt dafür, dass er eben nicht wegrutscht auf dieser Eisfläche. Aber das würde noch nicht reichen. Deswegen reicht das Fell am Ende seiner Beine bis unter die Pfoten. Das heißt, wenn er also auf seinen Füßen rumläuft, dann läuft er mit dem Hinterballen auf den Haaren seines Felles. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass er nicht wegrutscht. Abgeguckt hat man davon die sogenannten ABS-Socken. Ja, das sind ja auch, die haben zwar keine Haare darunter, aber so ähnliche Gummiteilchen, dass man damit relativ stabil rumlaufen kann, ohne wegzurutschen. So ein Fuß im Durchmesser hat 30 Zentimeter. Er ist ruderartig, darum sage ich ja Schuhgröße 46 ungefähr, er ist ruderartig verbreitert und er hat zum Teil Schwimmhäute. Das heißt, er kommt auch im Wasser relativ voran. Also ins Wasser zu springen und vor ihm wegzuschwimmen, lohnt sich ebenfalls nicht. Außerdem ist der Fußballen wärmeisoliert. Das heißt also, dass über die Fußballen keine Kälte in den Körper hineinkommt. Und er läuft auf der ganzen Fußsohle. Das gibt ihm einfach mehr Halt und mehr Sicherheit beim Laufen. Hier sieht man, dass er auch im Gebirge hat er keine Mühe rumzuklettern. Also auch da muss niemand meinen, dann kletter ich schnell da oben hoch, da werde ich schon in Sicherheit sein. Vergiss es, so schnell wie er klettert, kletterst du nicht. Das ist jetzt hier mal ein Foto aus Churchill, Manitoba, also in Kanada. Er kann wunderbar gut schwimmen. Er kann 100 Kilometer ohne Pause zurücklegen. Er kann 2 Minuten tauchen. Er hat extra Schwimmhäute zwischen den Zehen, damit er sich im Wasser sehr gut fortbewegen kann. Und jetzt helfen ihm die hohlen Haare wieder und die Fettschicht, die er besitzt. Denn das sorgt für den nötigen Auftrieb, dass er nicht sackt wie ein Stein. Also man merkt, dass dieser Eisbär wirklich optimal angepasst ist an diesen Lebensraum, wo er eben lebt. Hier sieht man ihn noch einmal in einer kleinen Eishöhle, die er gebaut hat, weil er dort ein Junges zur Welt bekommen hat. Man glaubt es kaum, so ein Eisbär-Baby wiegt ungefähr 650 Gramm. Während noch einmal das ausgewachsene Tier auf ungefähr 800 Kilogramm kommt. Also man kann sich vorstellen, was der für Nahrung braucht, um zu diesem Lebendgewicht zu kommen. Seine Lieblingsspeise ist Beluga-Wal. Das gibt uns auch wieder einen Eindruck, wie kräftig dieser Eisbär ist, denn er zieht diesen Wal mal eben aus einem Loch heraus, wenn der Wal ein klein wenig auftauchen muss, um Luft zu bekommen. Da sitzt der Eisbär an dem Loch, das er sogar extra für ihn da rein gearbeitet hat und schnappt ihn sich und zieht ihn dann an Land. Und das zeigt uns natürlich ein klein wenig, dass diese Schöpfung wirklich gefallen ist. Denn das war natürlich etwas, was wir nicht in der Schöpfungswoche hatten vor dem Sündenfall. Da müssen sogar diese Tiere im Endeffekt von pflanzlicher Nahrung gelebt haben, weil es eben vor dem Sündenfall waren die Tiere ganz klar keine Fleischfresser, sondern die Bibel macht an mehreren Stellen klar, dass es Pflanzenfresser gewesen sind. Nun in Churchill oder in Manitoba, da gibt es eine Stadt, die heißt Churchill und diese Stadt ist einzigartig in der Welt. Sie ist nicht deswegen einzigartig, weil sie vielleicht so hoch im Norden liegt, da gibt es noch andere Städte. Auch nicht, weil sie so kalt ist, sondern sie ist deswegen so einzigartig, weil sie ein Gefängnis besitzt. Nun, andere Städte besitzen natürlich auch Gefängnisse, aber sie ist die einzige Stadt in dieser Welt, die ein Gefängnis für Eisbären besitzt. Denn Eisbären haben ein geniales Futtergedächtnis und manchmal kommen die in diese Gegend und das finden die Bewohner gar nicht so prickelnd. Bis zu 5 Eisbären am Tag. Abschießen darf man sie nicht und deswegen hat man eine Eisbärenfalle gebaut. Das ist jetzt kein Witz, da legt man ein Stück Beluga-Wal rein. Und der Eisbär freut sich riesig und geht da rein. Und wenn er drin ist, dann geht hier hinten zack die Klappe zu und der Eisbär sitzt in dieser Röhre. Diese Röhre wird anschließend zum Gefängnis transportiert und da kriegt der Eisbär Einzelzimmer. Und als Nahrung, ich sag mal, Brot und Wasser. Und das gefällt ihm gar nicht. Und da der Eisbär ein geniales Futtergedächtnis hat, weiß er, Churchill ist Mist. Wenn ich dorthin komme, gibt's Brot und Wasser. Und das einen Monat lang und ich werde sogar von meinen Babys getrennt. Nach einem Monat wird der Eisbär aus dem Gefängnis rausgeholt. Natürlich nicht ohne, dass man ihm die Narkosespritze gibt und er liegt quietschfidel und vergnügt auf diesem Bollerwagen und wird zu einer entsprechenden Stelle gebracht und dann kommt anschließend, oh, das ist auch noch laut, Moment. Wir sehen gleich, warum da so viel Wind ist. Jedenfalls diese Eisbären, die werden da auf ein Netz gelegt. Ich glaube, wie man nicht unschwer erkennen kann. Also man sieht, wer jetzt auf diese Netze gelegt wird. Und zwar jeder Eisbär für sich. Also jeder kriegt so ein Privatnetz. Man sieht dann, dass er dort in einem solchen Netz hängt. Und das ist völlig klar, denn da kommt anschließend ein Hubschrauber und dieser Hubschrauber, der schnappt sich jetzt die Netze und dann wird tatsächlich dieser Eisbär auf einen sehr bequemen Weg von Churchill weggebracht und man bringt ihn ungefähr 60 Kilometer von dieser Stadt entfernt weg. Und wer das jetzt hier nochmal genauer sehen möchte, der sieht jetzt, dass es gleich schön bequem nach oben geht. Natürlich nicht ein bisschen schwer. Also die hängen dann alle an dem Hubschrauber werden dann 60 Kilometer weggebracht und dann lässt man die Eisbären wieder frei. Und wie gesagt, die merken sich sehr gut, Churchill taucht nichts und die Rückfallquote liegt bei ungefähr 1%. Also 99% kehrt tatsächlich nicht mehr zurück. Ja, und das ist auch etwas, was bei den Eisbären einzigartig ist, dass sie sich so etwas so gut merken können. Und auf diese Art und Weise hat man das tatsächlich geschafft, dass im Laufe der Zeit immer weniger Eisbären diese Stadt besorgen. Also der Strafvollzug nach alter Sitte ist scheinbar sehr erfolgreich mit Einzelhaft und Brot und Wasser. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gut, das nächste Tier, was ich vorstellen möchte, ist der Polarfuchs. Das ist auch ein Tier, der im Eis lebt, der sogar sehr, sehr elegant, also ich kann nochmal zurückgehen, man sieht hier im Endeffekt diese fast senkrecht stehende Eiswand. Das ist für unseren Fuchs überhaupt kein Problem, dort hoch zu klettern. Er schafft das ohne weiteres. Die Polarfüchse, das gilt auch für die Eisbären, die sind im Endeffekt größer als die Tiere der gleichen Art, die in warmen Gegenden leben. Hier sieht man mal so einen Vergleich. Der Rotfuchs aus unserer Gegend im Vergleich zu dem Polarfuchs ist erheblich kleiner. Und das ist die sogenannte Bergmannsche Größenregel. Aber ich komme zunächst einmal zu den Eigenschaften dieses Tieres. Er wechselt sein Fell im Winter von gelbbraun nach schneeweiß und im Sommer kann er das wieder tauschen. Erst ab minus 40 Grad muss er seinen Körperumsatz erhöhen, um genug Energie zu haben, dass er nicht auskühlt. Das heißt, bis minus 39 Grad ist der Stoffwechsel noch genau der gleiche wie bei plus 5 Grad. Er ist also in der Lage, dadurch, dass er so gut wärmeisoliert ist, damit noch klar zu kommen. Wenn die Temperatur auf minus 70 Grad fällt, dann muss er seinen Körperumsatz ungefähr um 30% erhöhen, um noch genug Energie umzuwandeln, dass er nicht auskühlt, um die Körperwärme zu halten. Seine Fußsohlen sind im Endeffekt wie beim Eisbären behaart. Er hat auch komplett behaarte Pfoten im Winter. Das heißt, dann sind sogar die Pfoten von oben behaart, damit er nicht auskühlt bei diesen wahnsinnigen Temperaturen von minus 60, von minus 70 Grad. Er hat einen langen, buschigen Schwanz, der so lang ist, dass er ihn vor das Gesicht legen kann. Das heißt, wenn er in einer Eishöhle liegt, dann kann er sich mit seinem eigenen Schwanz wärmen. Er ist in der Lage, überschüssige Nahrung für Notzeiten zu verstecken. Und er ist zum Beispiel größer als der Rotfuchs. Wenn ihr euch Pinguine anguckt, die größten Pinguine leben in der kältesten Region und die kleinsten Pinguine dort, wo es am wärmsten ist. Es gibt sogar auf den Galapagos-Inseln, die direkt beim Äquator sind, wegen des Humboldt-Stromes, gibt es dort Pinguine. Die sind so klein, dass man die fast in die Jackentasche stecken kann. Warum ist das so? Nun, die Wärme wird im Körper, ich sag mal, erzeugt. Abgegeben wird die Wärme über die Körperoberfläche. Wenn also jetzt ein Tier größer wird, dann nimmt die Oberfläche im Quadrat zu, das Volumen aber im Kubik. Das heißt, wenn das Tier also größer wird, dann wächst das Volumen schneller als die Oberfläche. Er kann also mehr Energie erzeugen im Vergleich oder umwandeln im Vergleich zu dem kleineren Tier, aber er gibt über die Oberfläche relativ gesehen weniger ab als das kleinere Tier. Und das ist der große Vorteil und das ist der Grund, warum Tiere gleicher Art in kalten Regionen immer größer sind als in wärmeren Regionen. Guck dir das Mammut an, vergleich's mit einem Elefanten. Den Eisbären mit einem Braunbären, den Polarfuchs, wie gesagt, mit einem Rotfuchs. Also es gibt uns einen kleinen Eindruck davon, warum diese Tiere so groß sind in den Polregionen und warum sie nicht so klein sind. Ein weiteres Beispiel, was ich noch bringen möchte aus dem Norden, ist das Rentier. Das Rentier ist übrigens das einzige Tier, wo auch das Weibchen ein Geweih trägt. Und zwar ein sehr großes, ein sehr kräftiges Geweih. Man sieht das hier einmal sehr deutlich. Das ist also ein Weibchen, ein weibliches Rentier. Und man sieht im Endeffekt das Geweih, was es besitzt, das gar nicht mal so klein ist. Das Geweih bei dem Rentier kann ungefähr 5% seiner Körpergröße, seines Körpergewichts ausmachen. Beim Männchen kann dieses Geweih bis zu 2 Meter groß werden. Das sind also riesige Geweih, die diese Tiere besitzen. Sie sind stangenförmig und weit verzweigt. Auch das Weibchen besitzt ein Geweih und in der Regel werden die Geweihe immer im Winter abgeworfen. Das ist deswegen notwendig, weil es nicht genug Nahrung im Winter gibt. Und ein solches Geweih, das erfordert schon relativ viel Mineralien, um es zu stabilisieren. Und deswegen werfen die Tiere das Geweih im Winter ab. Die einzige Ausnahme sind trächtige Rehkühe, die behalten ihr Geweih. Und das ist wahnsinnig wichtig. Denn wenn die Babys geboren werden, dann sind die sofort aktiv. Die Rehkälber können schon Minuten nach ihrer Geburt, können sie schon springen. Das geht aber nur, wenn die Knochen von Anfang an stabilisiert sind. Und deswegen brauchen die Knochen bei dem Rentier nicht nur Eiweiß und Fett, sondern Calcium und Phosphat. Das gibt es aber in der Regel in der freien Natur nicht mal so eben. Und deswegen trägt die Rehkuh das Geweih auch in der Zeit, wenn sie trächtig ist. Denn dann werden die Mineralien aus dem Geweih sozusagen dem Baby zur Verfügung gestellt. Das heißt, das Geweih ist ein Mineralienspeicher, den sie im Sommer füllt, damit dann in der Zeit des Gebärens oder des Tragens des Babys im Endeffekt genug Mineralien vorhanden sind, dass die Knochen dieses Tieres sofort stabilisiert werden können und dass es sofort rumlaufen kann. In diesen kalten Gegenden kann man nicht mal eben wochenlang rumliegen, bis man endlich das Gehen gelernt hat. Ja, das ist der Grund, warum das hier nötig ist. Und man sieht im Endeffekt, wie genial das angepasst ist. Ja, auf sowas kann ein Tier nicht von selbst kommen, sondern das muss eine Information gewesen sein, eine Fähigkeit, die von Anbeginn da gewesen ist. Gut, es gibt auch einige Pflanzen dort in dieser Gegend, die tatsächlich überleben können. Ich kann mal 2 kurz vorstellen. Einmal diesen Svalbardmohn. Und dieser Svalbardmohn ist deswegen so interessant, weil dieser Blütenkelch, den man hier sieht, im wahrsten Sinn des Wortes ein Sonnenkollektor ist. Das heißt, diese Pflanze ist in der Lage, diesen Blütenkelche, diesen Kopf genau in Richtung der Sonne auszurichten. Ein echter Solarkollektor, ja, die Blütenköpfe wenden sich der Sonne zu und das sorgt dafür, dass hierin die Temperatur gesteigert wird. Und das sorgt dafür, dass die Samen in diesem Kelch in ganz kurzer Zeit reifen können. Denn der Sommer in dieser Gegend beträgt im Endeffekt nur 3-4 Monate. Und danach ist es vorbei mit dem direkten Sonnenlicht, das im Endeffekt dann 24 Stunden diesen Solarkollektor bestrahlt. Das heißt, die Pflanze muss diese kurze Zeit nutzen, um im Endeffekt überhaupt überleben zu können. Eine andere Pflanze, das sind hier die Flechten, ich überspringe das mal, oder die sogenannten Lobelien, obwohl die jetzt nicht am Nordpol leben, aber hier zum Beispiel auf dem Kilimandscharo. Das sind die einzigen Blütenpflanzen, die es gibt, die in 4000 Meter Höhe noch blühen können. Und das bei Dauertemperaturen zwischen minus 10 bis minus 25 Grad. Man fragt sich, wie ist das im Endeffekt möglich? Das liegt daran, dass sie sofort ihr Blätterkleid öffnet, wenn die ersten Sonnenstrahlen den gefrorenen Boden erwärmt haben. Und diese Wärme ist nötig für ihren Stoffwechsel. Sobald die Sonne untergeht, dann schließt sie ihre Blätter über die hochempfindlichen Blütenknospen. Und gleichzeitig sondert die Rosette eine schleimige Flüssigkeit ab, ich sag mal wie so eine Art Frostschutzmittel, die gleichzeitig Isolator ist. Und das sorgt dafür, dass diese Knospe auch bei minus 15 Grad nicht erfrieren kann, sondern dass sie tatsächlich solche Temperaturen überlebt. Man würde vielleicht denken, es sind nur Pflanzen, Aber auch diese Pflanzen sind genial gemacht. Und Gott macht ja ganz klar in seinem Wort, dass er die Pflanzen ebenfalls erschaffen hat. Das heißt, sie sind durch den gleichen Schöpfer gemacht worden, wie im Endeffekt auch die Tierwelt und auch der Mensch. Nun, wir wechseln die Gegend und wir gehen in den Süden, in die Antarktis. Und die Tiere, die dort natürlich hauptsächlich leben, das sind die Pinguine. Und die Pinguine, das sind schon recht seltsame Vögel, muss man wirklich sagen, es sind Vögel, aber es sind auch seltsame Vögel. Und man sieht hier einen Zügelpinguin, der sicherlich nicht sehr schwer zu erkennen ist, an dieser zügelartigen Strich, der da mitten durch das Gesicht geht. Hier sieht man den Adelie-Pinguin und man sieht in seiner Bauchfalte hier auch befindet sich ein Baby. Temperaturen dort liegen bei ungefähr minus 30 Grad. Es sind extrem kalte Temperaturen und diese Babys müssen natürlich in dieser Bauchfalte vor dieser Temperatur geschützt werden. Da sieht man den Rockstar unter den Pinguinen. Das ist der Goldschopf-Pinguin. Also gibt es tatsächlich, kommt nicht so häufig vor, aber manchmal kann man ihn tatsächlich zu Gesicht bekommen. Und da ist der Eselspinguin, den kann man nicht überhören, dieses eselartige Brüllen, das besitzt er genauso wie das entsprechende Säugetier. Und man sieht, wie er hier fröhlich aus dem eiskalten Wasser kommt. Wir werden gleich noch sehen, warum der Pinguin nicht festfriert. Hier sieht man einmal die Pinguine auf dem Weg zu Wasser. Die sind auch an Land recht fidel. Manchmal scheint auch ihnen das Wasser ein klein wenig kalt zu sein. Und man geht dann doch wieder schleunigst zurück. Also man hat sich anders entschieden, als dass man dort so ein eiskaltes Bad nehmen möchte. Wenn der Pinguin sich fortbewegt, dann ist das eine sehr anstrengende Sache für ihn. Denn das Interessante ist, dass die Pinguine meistens immer wieder zu dem Platz ihrer Geburt zurückkehren, um dort ihre eigenen Nester zu bauen. Und diese Pinguine, die haben jetzt ungefähr 300 Kilometer zurückgelegt, um genau zu der Stelle zurückzukommen, wo sie selbst geboren wurden. Dazu besitzen sie eine innere Uhr. Wie sie das genau machen und wie sie genau diesen Platz wiederfinden, ist bis heute noch nicht bekannt. Diese Pinguine müssen sogar 200 Meter oder 100 Meter ungefähr einen Hügel hochlaufen, um dann dort oben ihre Nester zu bauen und ihre Eier auszubrüten. Dieser Weg ist natürlich relativ anstrengend und deswegen sieht man dort so einen kleinen, ich sag mal, Boxenstopp. Das ist so ähnlich wie so eine Elektroladestation für E-Autos. Also die liegen da ungefähr eine halbe Stunde, bis sie sich ausgeruht haben von dem Weg, den sie bis dahin zurückgelegt haben. Und dann geht es anschließend wieder los und hier sieht man die Pinguinstraße. Da gibt es sehr strenge Regeln. Also man kann ja nicht laufen, wie man will. Der guckt sich das hier an. In der Regel sind die alle Einbahnstraße. Und es gab einiges Geschnitter und ein klein wenig Stress, aber dann hat er eingesehen, dass er falsch ist und hat diesen Weg hier verlassen und er konnte dann im Endeffekt weitergehen. Also Pinguine sind schon geniale Tiere. Ich werde gleich noch einige Kennzeichen zeigen. Hier sieht man Pinguine, die jetzt versuchen, dort runterzukommen. Das ist nicht ganz so einfach für die Tiere. Er schafft's. Er versucht rückwärts, aber entscheidet sich dann anders. Der Dritte, der macht dann direkt die volle Bruchlandung, aber er überlebt es auch. Also man sieht, es ist nicht ganz so einfach für Pinguine, sich fortzubewegen, aber sie haben das Ganze irgendwie doch im Griff. Eine andere Möglichkeit ist auf dem Bauch, aber das können sie nur machen, wenn es nicht zu kalt ist. Denn wenn es zu kalt ist, dann sind die Eiskristalle sehr scharf und dann schneiden sie das Fell auf. Und wenn das Fell aufgeschnitten wird, oder das Haarkleid, das Federkleid, muss ich sagen, ist ja kein Fell hier, wenn das Federkleid aufgeschnitten ist, dann ist die Wärmeisolierung im Eimer. Und deswegen können sie also nicht bei jeder Temperatur auf dem Bauch rutschen, was sicherlich für sie die eleganteste Fortbewegung ist. Läuferisch geht das nicht immer ganz so einfach. Man versucht's, landet dann doch wieder auf dem Bauch. Dann versucht man es wieder, Also man sieht, das ist schon relativ schwierig für so einen Pinguin, sich fortzubewegen. Sie schaffen es trotzdem immer irgendwie, zum Teil auch springend und wie auch immer, um dann ihr Ziel zu erreichen. Aber der eigentliche Lebensraum, wo sie sich pudelwohl fühlen, das ist schlussendlich das Wasser. Wie sieht man ein solches Nest, das gebaut worden ist? Das besteht einfach aus kleinen Steinchen, die ganz gezielt ausgesucht und dorthin transportiert werden. Ein solches Nest zu bauen dauert ungefähr 14 Tage. Und es wird jeder Stein einzeln transportiert, der vorher sehr gut ausgewählt wurde, und dann im Endeffekt wirklich so einen kleinen Wald zu bauen, damit das Baby, wenn es dann in der Bauchfalte liegt, auch wirklich von dem Wind her geschützt ist. Ausbrüten heißt auch nicht, dass man das Ei dahinlegt und etwas drauflegt, sondern es muss die ganze Zeit Körperkontakt herrschen. Ja, wer sich das mal bei Kaiser- oder Königspinguinen anguckt, die müssen sogar das Ei von einem Fuß auf den nächsten Fuß balancieren, wenn ein Brutwechsel stattfindet. Sobald das Ei den Boden berührt, bei diesen extremen Temperaturen, ist der Embryo in dem Ei tot. Und es lohnt sich gar nicht, noch weiter zu brüten. Das wissen die Tiere auch und lassen ein solches Ei dann liegen. Hier sieht man ein klein wenig diese ganzen Pinguinnester. Hier vorne sieht man gerade einen Wechsel, wenn das Weibchen durch das Männchen abgelöst wird. Das passiert ungefähr einmal am Tag. Dieser Wechsel ist nicht so einfach. Es gibt ein ganz gewisses Ritual, weil das Ei wirklich nur wenige Sekunden dort sein darf, ohne Körperwärme. Deswegen kann man nicht einfach weg und der nächste kommt. In der Regel wird im Liegen gebrütet. Nur wenn der Wechsel passiert, dann richtet man sich langsam auf. Das Baby, der Embryo hier in dem Falle, das ist jetzt schon ausgebrütet, ist noch in der Bauchfalte und dann findet der Wechsel gleich statt. Hier sieht man noch einmal, wie die Babys dann auch gefüttert werden. In der Regel hat man bis zu zwei Babys, dahinter sieht man das andere, die dort beide in der Bauchfalte Schutz finden. Also die Fürsorge ist schon immens groß bei diesen Tieren. Im anderen Fall hätten auch die Nachkommen überhaupt keine Chance zu überleben in dieser eiskalten Gegend. Außerdem muss man das Tier auch schützen vor Raubvögel, die es dort gibt. Ja, und deren Lieblingsspeise eben auch diese Babys sind. Mal eben warten, bis das zu Ende ist. Der schnappt sich also im Endeffekt den Kalk, der dort auf den Steinen liegt. Also den Kot der Pinguine ist auch eine Nahrung, die man zu sich nimmt, um genug Mineralien zu bekommen. Hier sieht man eben dann nochmal dieses typische Bild, zwei Babys hier in der Bauchfalte. Hier sieht man das Loch dort in dem Bauch, was im Endeffekt die Kinderstube dieser Tiere ist. Schutz vor Kälte. Pinguine besitzen bis zu 12 Federn pro Quadratzentimeter. Das ist wahnsinnig viel. Und diese Federspitzen überlagen einander. Man sieht das hier wie die Dachziegel bei einem Dach. Und dadurch wird im Endeffekt die Haut unter diesem Federkleid wird vor dieser eisigen Kälte geschützt. Und hier sieht man, an das Innere dieses Federkleides, an der Basis der Federkiele sitzen daunige Büschel. Das Ganze sieht aus wie ein wolliges Unterhemd. Schlussendlich ist ein Pinguin nichts anderes als eine wandelnde Thermoskanne. Ja, das heißt also, das Ding ist optimal isoliert. Ja, so muss man sich den Pinguin vorstellen. Und man sieht das auf dem nächsten Wärmebild, mit einer Wärmebildkamera hier aufgenommen. Man sieht auch, dass die Pinguine in einer großen Gruppe zusammenstehen. Und da gibt es auch eine ganz wichtige Regel. Nach einer bestimmten Zeit, gehen die Tiere, die ganz innen stehen, gehen die nach außen. Und dadurch rutscht man immer eins weiter nach innen. So dass jedes Tier mal irgendwann in der Mitte dieser Gruppe steht und damit automatisch gewärmt wird. Während die Tiere, die außen sind, am meisten von dem eisigen Wind abbekommen. Das heißt, Pinguine zeichnen sich durch ein extrem hohes Sozialverhalten aus. Etwas, was man sonst in der Vogelwelt nicht so häufig findet. Die einzige Wärme, die abgegeben wird, ist eben über diese Flügel der Pinguine und ein klein wenig über den Kopf. Also das sind im Endeffekt diese Stellen, die am schlechtesten isoliert sind. Hier sieht man mal einen solchen Pinguin, der aus dem Wasser herausspringt. Das macht er natürlich nicht, um die Fotografen zu grüßen. Da muss also keiner meinen, dass der rausspringt, sagt Hallo und springt dann wieder rein. Sondern so ein Pinguin, der kann 250 Meter tief tauchen. Der kann 7 Minuten unter Wasser bleiben. Das große Problem ist aber, wenn er so tief taucht, dann wird die Luft aus dem Federkleid herausgepresst. Auf der einen Seite will der Pinguin das, denn dann liegt die Luft außen an dem Federkleid an und sorgt dafür, dass er fast ohne Reibung durch das Wasser jagen kann. Aber ein klein wenig von dieser Luft perlt natürlich dann weg. Und das heißt, die Isolation wird immer schlechter und irgendwann fängt der Pinguin an zu frieren. Und genau deswegen springt er aus dem Wasser raus. Denn wenn er jetzt aus dem Wasser rausspringt, dann geht die Luft wieder in das Federkleid hinein. Damit hat er wieder seine Isolierung und dann geht das ganze Spielchen wieder los. Und das ist der Grund, warum man die Pinguine immer wieder aus dem Wasser rausspringen sieht und dass sie anschließend wieder in das Wasser hineinspringen. Das Tauchen ist natürlich notwendig, denn der Pinguin lebt von Fisch. Und Fische leben nun mal nicht an Land, also muss der Pinguin ins Wasser. Und das ist eben der Grund, warum er eben auch sich im Wasser sehr wohl fühlt. Und er ist wirklich feilschnell und ein Fisch hat kaum eine Chance vor diesem unheimlich schnellen Tier. Hier sieht man, wie der nächste rauskommt, der andere springt da hinten rein und dann geht das immer so weiter. Jetzt haben wir noch ein Thema, warum friert der Pinguin nicht fest? Ich meine, wer heutzutage einen Pudel sieht, der sieht, dass der sogar Schühchen trägt. Und ich könnte noch andere Tiere erwähnen, die ebenfalls fast wie kleine Kinder behandelt werden. Der Pinguin hat solche Schühchen nicht. Und trotzdem friert er nicht fest. Ja, wir hätten ein riesiges Problem, wenn wir barfuß auf so einer Eisfläche stehen würden. Aufgrund der Wärme unserer Füße wird die Eisschicht auftauen. Wir werden ein klein wenig tiefer sacken. Und dann taut die Schicht darunter auf und wir sacken noch tiefer. Und wenn wir da vielleicht eine Stunde stehen bleiben, dann sind wir 5 Zentimeter eingesackt, festgefroren und das war's dann. Bei dem Pinguin passiert das nicht. Der Pinguin hat nämlich etwas Geniales und das ist ein Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher befindet sich im untersten Teil seines Beines. Was passiert? Es kommt das warme Blut der Arterie und hier bei diesem Wärmetauscher überträgt dieses arterielle Blut seine Wärme an das zurückfließende Blut in der Vene. Das heißt, das Blut, das jetzt in den Fuß reinfließt, hat eine Temperatur von 0 bis minus 1 Grad. Da ist gleichzeitig noch so eine Art Frostschutzmittel drin, damit das Blut nicht festfriert. Dadurch wird der Fuß hier unten auf 0 bis minus 1 Grad abgekühlt. Dieses eiskalte Blut fließt hier wieder zurück und wird natürlich jetzt hier aufgewärmt und fließt dann mit Körpertemperatur anschließend weiter durch den Körper des Vogels. Das heißt, lediglich der Fuß ist das einzige Körperteil, das auf ungefähr 0 Grad abgekühlt wird. Und dadurch schmilzt die Eisschicht oder die Schneeschicht unter diesem Fuß nicht. Und das ist eben der Grund, warum der Pinguin nicht festfriert. Und dieser Wärmetauscher ist wahnsinnig effektiv. Ich glaube, der liegt bei ungefähr 98%. Das ist etwas, davon ist jeder technische Wärmetauscher meilenweit entfernt. Man findet das im Tierreich häufiger, solche Wärmetauscher. Ich denke nur an die Oryx-Antilope, sie hat das ebenfalls. Ja, das ist ein Tier, eine Antilope, die in der Wüste lebt. Und sie kann ihre Körpertemperatur auf über 45 Grad anheben. Wir können das nicht, wir wären sofort tot. Aber das einzige Organ, das keine 45 Grad verträgt, ist das Gehirn. Denn wenn da 45 Grad warmes Blut dran käme, dann wäre das Gehirn wie ein hart gekochtes Ei. Ja, dann würden also die Eiweiße da denaturieren, dann ist der Denkprozess zu Ende. Und deswegen hat er einen Wärmetauscher und das ist Und die Energie, die wird dann über den Nasenschleimhaut gewonnen, wo sie etwas Wasser verdunsten lässt. Und das sorgt dafür, dass das Blut abgekühlt wird auf ungefähr 36, 37 Grad und dann so kaltes Blut durch das Gehirn fließt. Also Wärmetauscher finden wir öfter in der Tierwelt. Sie alle sind genial, mit einer sehr hohen Ausbeute. Und der Pinguin hat noch einen zweiten Wärmetauscher, auch nach dem Gegenstromprinzip. Und der befindet sich in der langen Pinguinnasenhöhle. Das sorgt gleichzeitig dafür, dass beim Ausatmen Wärme und Feuchtigkeit an die Nasenschleimhaut abgegeben wird. Und bei dem Einatmen von dieser absolut trockenen, eiskalten Luft von minus 30 Grad wird diese Luft durch diesen kurzen Weg hier erwärmt und gleichzeitig befeuchtet. Und dadurch macht dem Pinguin das Atmen bei dieser Temperatur richtig Spaß. Für uns wäre das absoluter Stress. Ja, es ist nicht so einfach, bei minus 30 Grad zu atmen. Man denkt vielleicht, naja, minus 30 ist auch nicht viel schlimmer als minus 5. Der Unterschied ist wirklich dramatisch. Der Wärmetauscher an Rentiernasen kann sogar Temperaturunterschiede von 60 Grad Celsius kompensieren. Das bedeutet, wenn der minus 60 Grad kalte Luft einatmet, dann wird diese Luft in diesem kurzen Wärmetauscher hier, der hier vorne sitzt, auf plus 0 oder auf 0 Grad erwärmt. Ja, das ist unvorstellbar effektiv. Es ist im Endeffekt genau das, was im Buch Hiob steht, dass Gott Großes und Unerforschliches tut, Wunder ohne Zahl. Man hat die Pinguine nachgebaut, gibt den berühmten Festo-Pinguin, und man hat festgestellt, dass nicht nur der Körper für diese unheimliche Aerodynamik im Wasser verantwortlich ist, sondern gleichzeitig auch die Form der Nase. Er hat einen CW-Wert von 0,05. Das ist ein wahnsinnig, ich sag mal, strömungsgünstiger Wert, erheblich besser als bei einem Formel-1-Wagen. Aber das kriegt er nicht nur durch seine Körperform hier, sondern durch die dreistufig verdickte Nasenform 1, 2 und dann hier oben 3. Und das sorgt dafür, dass das Strömungsverhalten optimal ist. Also Festo hat immer wieder diese Form des Pinguins nachgebaut und sie haben nie den Wert bekommen. Und dann kam einer auf die Idee, wir müssen unserem Plastikpinguin mal eine Pinguinnase verpassen. Und als sie das gemacht haben, da haben sie gemerkt, dass der CW-Wert um Faktoren besser geworden ist. Also man kriegt einen kleinen Eindruck davon, wie genial das Ganze ist und wie genial unser Schöpfer ist, der so etwas gemacht hat. Ein Zoologe hat mal gesagt, die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logisch zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen konnte, sondern weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt Gottes einfach undenkbar ist. Das ist mal eine ganz ehrliche Aussage, die jemand getroffen hat. Weil ihm natürlich völlig klar ist, wenn ich an den Schöpfergott glaube, dann muss ich auch an den Rettergott glauben. Und dann gibt es auch den Richtergott. Ja, denn Schöpfer, Retter und Richter sind schlussendlich die gleiche Person. Ich habe noch ein Tier, was ich kurz vorstellen möchte. Das sind die Robben. Die unterteilen sich in drei Familien, in die Ohrenrobben, in die Hundsrobben und in die Walrosse. Und jeder von ihnen hat geniale Eigenschaft. Wir haben alle ein mächtiges Fettgewebe unter der Haut, dem Blubber, und der schützt sie vor Wärmeverlust. Hier sieht man zunächst einmal die Ohrenrobben, nicht schwer zu erkennen an den riesigen Ohren, die man hier sieht. Aber im Vergleich zu den anderen, die haben nur Löcher. Ja, also sind das schon relativ große Ohren hier bei diesen Ohrenrobben, die übrigens sehr aggressiv sein können. Man sieht das typische Raubtiergebiss. Das sind keine Tiere, die man streicheln sollte. Auch wenn sie so schnuckelig aussehen. So, der Kälteschutz bei den Robben ist genial. Normalerweise haben sie hier den Blubber und hier die Haut. Und wenn es jetzt sehr kalt ist, dann wird das hier als Wärmeisolator benutzt. Und man sieht hier die Blutbahn oder den Blutfluss. Das Blut kommt an, fließt hier hin, kann hier nicht durch, weil hier der Hahn gesperrt ist. Es kommt also nicht in den Blubber, in die Fettschicht hinein, sondern wird hier vorab geleitet und fließt dann hierher wieder zurück. Und das sorgt dafür, dass im Endeffekt durch diesen Isolator hier das Blut nicht abgekühlt wird durch die kalten Wassertemperaturen. Wenn aber jetzt die Robbe in eine Gegend kommt, wo die Wassertemperatur wärmer wird, dann hat er ein großes Problem, dass der Körper überhitzen wird. Und jetzt sieht man, wie genial das Ganze ist. Es gibt jetzt hier einen Hahn, den kann er öffnen. Also müsst ihr euch natürlich auf biochemischem Weg vorstellen. Der hat ja nicht irgend so einen Hahn, den er öffnen kann wie so einen Wasserhahn, ja. Aber bildhaft gesehen, dann sorgt es dafür, dass dieses Blut im Endeffekt durch die Fettschicht zu diesen Kapillargefäßen fließt und ein wenig Wärme hier über die Haut direkt abgegeben werden kann. Und dann fließt das Blut hierher zurück. Das heißt also, der Trick, ob ich in kaltem oder ob ich in warmem Wasser bin, liegt ausschließlich darin, dass ich diesen Hahn öffne oder schließe. Also entweder geht das Blut hierher, es wird keine Wärme abgegeben, oder das Blut fließt diesen Weg, Wärme wird abgegeben und dann hierher zurück. Das heißt, der Blutkreislauf kann umgeschaltet werden und dadurch wird der Isolator umgangen. Also diese Fettschicht ist nicht einfach nur Fett, sondern das ist tatsächlich Fett, das mit Blutgefäßen durchzogen ist. Man merkt wieder, wie genial das Ganze ist. Hier sieht man die Hundsrobben, eine andere Robbenart, oder auch noch Ringelrobben. Die Ringelrobben besitzen ein geniales Echolotsystem. In der Regel leben sie auf diesen Eisflächen und sie bauen sich Höhlen. Und in diesen Höhlen machen sie sich Löcher, damit sie dann halt in den Ozean gelangen, um dort Fische zu jagen. Jetzt muss man aber die Stelle wiederfinden und das ist gar nicht mal so einfach. Wenn jemand mal tauchen war, der weiß, wie unheimlich schwer das ist, wirklich punktgenau den Punkt zu finden, wo man ins Wasser abgestiegen ist. Das ist nahezu unmöglich. Auch durch die Strömung und so weiter und so fort. Für diese Robbe ist das überhaupt kein Problem. Sie hat ein Echolotsystem und sie findet genau die Stelle wieder. Es gibt genug Experimente, die man gemacht hat. Genau diese Stelle wieder, wo sie ins Wasser, ich sag mal, gestiegen ist. Auch das zeigt uns wieder etwas von der Größe des Schöpfers. Dann haben wir noch eine andere, eine Weddelrobbe. Aber ich will nicht auf all diese Tiere jetzt eingehen. So, ich will noch hier die Weddelrobbe vorstellen, kurz. Sie hat den zweiten Platz im Tauchen. Sie schafft 700 Meter und sie kann 1,5 Stunden unter Wasser bleiben. Das ist kein Fisch, ja. Das ist ein Säugetier, ein Lungenatmer. Das ist schon eine geniale Sache. Ja, bleib mal 1,5 Stunden unter Wasser. Das klappt nur einmal. Es ist völlig unmöglich, das noch einmal hinzubekommen. Ja, bei uns ist in der Regel bei 2 Minuten, 3 Minuten Schluss. Und dann gleichzeitig noch 700 Meter tief tauchen. Aber es ist nur der zweite Platz. Der erste Platz ist der sympathische Seeelefant. Einige finden ihn nicht so schön, aber egal. Er kann 1500 Meter tief tauchen und er bleibt 2 Stunden unter Wasser. Und die Frage ist, wie macht man das? Denn der hat ja auch nicht viel mehr Sauerstoff als wir. Der hat ja auch nur Lungen, wo er Sauerstoff drin einatmen kann und den er dann im Laufe der Zeit abrufen muss, den er verbraucht. Nun, diese Robben, die haben noch andere Sauerstoffreservoirs als wir. Sie haben erstens Sauerstoffvorrat, den sie im Blut speichern, nämlich in sehr vielen roten Blutkörperchen. Außerdem speichert er Sauerstoff in den Muskeln, in dem Myoglobin, was er anschließend abrufen kann. Und wenn er jetzt immer noch Sauerstoff benötigt, weil er noch unter Wasser bleiben möchte, dann ist er in der Lage, Zuckermoleküle in Sauerstoff umzuwandeln. Das ist ein genialer Prozess. Ich will euch verschonen, wie das Ganze biochemisch abläuft. Das reicht aber immer noch nicht, um 2 Stunden unter Wasser zu bleiben. Sondern der den zweiten Platz hat, die Seehunde, die schaffen es, den normalen Herzschlag von 120 Schlägen pro Minute auf 20 Schläge pro Minute zu reduzieren. Das reicht dann, dass du ungefähr 1 bis 1,5 Stunden unter Wasser bleiben kannst. Das reicht aber noch nicht für 2 Stunden und für eine Tiefe von 1,5 Kilometern. Und deswegen ist der Seeelefant in der Lage, seinen Herzschlag auf 1 Schlag pro Minute zu reduzieren. Das wäre natürlich unser Ende. Ja, damit könnten wir nicht leben. Das heißt, dein Herz schlägt wirklich einmal pro Minute. Und der Herzschlag, der braucht natürlich Energie, weil das eine Muskelbewegung ist. Wenn ich jetzt 120 Schläge pro Minute habe oder einen Schlag pro Minute, bei 120 Schlägen brauche ich ungefähr 120 mal so viel Energie. Das heißt, über diese Art und Weise reduziert er im Endeffekt den Blutfluss. Und die Blutzufuhr zu den Organen wird gedrosselt. Ausnahme ist wieder das Gehirn. Da schafft er es durch eine bestimmte Anordnung der Adern und so weiter und so fort dafür zu sorgen, dass das Gehirn mit mehr Sauerstoff versorgt wird als sämtliche anderen Organe. Sie sind auch sehr bequem. 2 Meter pro Sekunde steigen sie langsam ab und auch ganz wieder auf. Das heißt, um auf 1500 Meter zu kommen, da braucht er ungefähr 700 Sekunden. Also sprich 12 Minuten, bis er unten ist und 12 Minuten, bis er oben ist. Ich überspringe das jetzt hier mal. Der Prozess ist wahnsinnig kompliziert. Man hat extra hier oben einen Teil, ist nicht sichtbar. Ich will es auch nicht erklären. Also man kann es jedenfalls nicht mit Zufall erklären, wie diese Tiere das machen. Es ist so außergewöhnlich, was dort abläuft, dass man das wirklich nur mit einem Schöpfer erklären kann. Dawkins hat mal gesagt, man braucht kein Mathematiker oder Physiker zu sein, um auszurechnen, dass es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern würde, bis ein Auge oder ein Hämoglobinmolekül, das heißt das, was im Endeffekt kennzeichnend für unsere roten Blutkörper ist, wo der Sauerstoff aufgenommen wird, durch rein zufälliges Drunter und Drüber sich zusammenfände. Aber trotzdem ist er davon überzeugt, dass es so gewesen ist. So, zum Schluss, wir haben noch ein Problem. Wenn jemand mal tauchen war, der weiß, das absolut Wichtigste überhaupt ist der Druckausgleich, den ich im Ohr hinbekommen muss. Ja, wenn ich 10, 20 Meter, 30 Meter tief tauche, wird der Druck immer größer. Und wenn ich den Druckausgleich nicht hinbekomme, dann kann das Trommelfell platzen. Dann habe ich ein riesiges Problem. Diese Tiere hier, die können 1500 Meter tief tauchen. Und wie sollen die den Druckausgleich hinbekommen? Wir schaffen das, indem wir die Nase zuhalten und dann im Endeffekt gegendrücken. Aber so lang sind die Arme der Robber auch nicht, dass sie die Nase zuhalten kann. Und schon gar nicht die großen Nasen, die wir eben gesehen haben bei diesen Tieren. Sie machen das anders. Sie haben ein Gefäßnetz im Mittelohr und sie sind in der Lage, in der Mittelohrhöhle die Luft zu komprimieren. Das heißt, sie können dort die Luft unter, ich sag mal, einem äußeren Druck setzen. Und zwar so lange, bis der Druck im Mittelohr genauso groß ist wie der Druck von außen. Das heißt, je tiefer sie tauchen, desto mehr Druck müssen sie erzeugen. Und sie schaffen das tatsächlich, dass es eine Konstanz gibt. Und deswegen tauchen sie auch so langsam, was wir eben hatten, mit 2 Meter pro Sekunde, damit sie diesen Gegendruck hinbekommen. Das Zweite, was sie haben, dadurch reißt das Trommelfell nicht. Das Zweite ist das Problem der Tauchkrankheiten, die es gibt. Und deswegen ist die Lunge eine Spezialanfertigung bei diesen Tieren. Die fällt bei diesem hohen Wasserdruck einfach in sich zusammen. Auch das wäre etwas, was keiner von uns überleben würde. Das heißt, die Luft, die in der Lunge ist, die entweicht in darüber liegende Lungenabschnitte, die eine ganz andere Funktion haben, eben die Funktion, um diese Luft aufzufangen und einzulagern. Erst wenn die Robbe wieder auftaucht, dann fließt diese Luft wieder zurück. Und das sorgt dafür, dass kein Stickstoff in den Körper gelangen kann und dass sie weder einen Stickstoffrausch noch eine Dekompressionskrankheit bekommen kann. Aber was ist mit dem Nervensystem? Bei einem so großen Druck leiden in der Regel die Nerven. Ich habe das selbst mal erlebt, weil ich mal am Knie so eine Orthese tragen musste und die drückte so stark auf einen Nerv, hat so einen Druck ausgeübt, dass ich eine Zehe nicht mehr bewegen konnte. Das hat dann 3 Monate gedauert, bis sich der Nerv erholt hat. Das kann man sich vorstellen, 1500 Meter Tiefe, was da für ein Druck auf den Körper, auf das Nervensystem, auf dem Nervensystem lastet. Wie das Tier das in den Griff bekommt, ist bis heute noch ein riesiges Rätsel. Man weiß im Endeffekt nicht, wie das Nervensystem in der Lage ist, mit einem solchen großen Druck fertig zu werden. So, das waren mal nur ein paar kleine Beispiele, die uns etwas zeigen, wie genial Gott solche Tiere gemacht hat, dass sie tatsächlich im Eis überleben können. Hier zum Schluss noch dieses sympathische Walross. Mit solchen Zähnen ist es eigentlich relativ schwierig, zurechtzukommen. Die sind eigentlich mehr störend als sonst etwas, zumal diese Tiere 4 Meter lang werden, 2 Tonnen schwer werden können. Und die haben eine Haut, die ist 4 Zentimeter dick. Wie um alles in der Welt fingen sie Nahrung. Sie finden Nahrung durch diese Tasthaare, die man hier erkennt. Und diese Tasthaare sind absolut genial. Die können damit Futter bei totaler Dunkelheit am Meeresgrund finden und sie können die kleinsten Wasserwirbel fühlen. Man kann sich nicht vorstellen, aber wenn so ein Goldfisch vor diesem riesigen Tier herschwimmen würde, dann würde er diese Wirbel dieses Fisches messen können. Und er hat überhaupt keine Probleme, diesem Fisch zu folgen. Und so können sie auf dem Meeresboden sogar fühlen, wenn dort kleine Krebse herlaufen. Sie können es nicht sehen, es ist absolut finster. Aber diese Tasthaare sind so genial gebaut und es gibt verschiedene Verstärker, die dort Anwendung finden, was dafür sorgt, dass diese kleinsten Wellen, die dort entstehen, dass sie multipliziert werden, die Information an das Gehirn dieses Tieres gelangt und dass es genau auswerten kann und feststellen kann, was ist dort, lohnt es sich, das zu fressen oder nicht. Und das in absoluter Dunkelheit. Man denkt, so ein 2-Tonnen-Monster, das ist wohl nicht gerade der Experte für Feinmotorik. Aber der scheinbar doch mit seinen Tasthaaren, was wirklich etwas Geniales ist. Man sieht ihn hier noch einmal. Also diese Nasen kann man wirklich schlecht zuhalten für den Druckausgleich. Man merkt also, es muss auf einem anderen Weg gehen. Obwohl er diese in der Lage ist, wenn es jetzt nach unten geht, die Nasen zu schließen. Er schafft das tatsächlich. Das heißt, von dort kommt kein Wasser in das Tier. Und er kann bis 67 Meter tief tauchen. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Jetzt hat er wieder keine Lust mehr. Ah doch, da sieht man langsam, dass es runtergeht. Er kann 24 Minuten unter Wasser bleiben. Und ich möchte schließen mit diesem Zitat, das einmal ein Nobelpreisträger für Medizin gesagt hat. Biologen müssen sich ständig ins Gedächtnis rufen, dass das, was sie sehen, nicht geplant wurde, sondern sich entwickelte. Der Mann ist so ehrlich und sagt, wenn man solche Lebewesen sieht und wenn man sieht, was dort in den Zellen abläuft, was auf biochemischer Ebene passiert, dann muss man sich jedes Mal wieder sagen, das sieht zwar aus wie geplant, aber das darf nicht sein, es muss ja durch Zufall entstanden sein. Als Evolutionsbiologe. Das ist natürlich für uns viel einfacher, wenn wir an diesen Schöpfer glauben. Wir sehen, das ist wirklich geplant. Das ist genial durchdacht. Ich sage noch einmal, das, was wir jetzt sehen, das ist die Schöpfung in einer gefallenen Welt. Ich möchte nicht wissen, wie genial die Schöpfung vor dem Sündenfall gewesen ist. Wo es keinen Tod, kein Elend, keine Krankheit und all diese negativen Dinge nicht gab. Aber ich denke, das gibt uns einen kleinen Eindruck davon, wie unbeschreibbar groß unser Gott ist und was dieser große Schöpfer alles im Endeffekt erschaffen hat. Und vielleicht kann man auch dann verstehen, dass Gott am 7. Tag wirklich ruhte. Nicht, weil er erschöpft gewesen ist von seiner Schöpfung, die er gemacht hatte. Ja, Gott hat nicht hart gearbeitet. Ein Psalmist sagt, Gott sprach und es war. Gott gebot und es stand da. Das war etwas, da hat Gott gesprochen, da war die Schöpfung da. Gott hat gesprochen, da gab es Leben. Also Gott hat nicht am 7. Tag geruht, weil er erschöpft gewesen ist, sondern Gott hat am 7. Tag geruht, um seine Schöpfung zu genießen. Um das zu sehen, was er alles auf eine so wunderbare und geniale Weise gemacht hat. Natürlich hat das auch eine prophetische Bedeutung und spricht von der Ruhe, die auch noch einmal vor uns liegt, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Aber es hat auch die buchstäbliche Bedeutung, dass dort wirklich ruhte und dass er seine Schöpfung genoss, die wirklich so etwas von genial ist, wovon wir auch heutzutage noch einiges sehen und beobachten können.